Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese den Predigttext für morgen aus dem Evangelium des Johannes im 12. Kapitel. Da heißt es: Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem, Entschuldigung, das haben wir ja gerade, das war falsch. Aus Johannes im 17. Kapitel. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Predigttext ist ein Ausschnitt aus der Abschiedsrede Jesu. Es ist das Ende dieser Abschiedsreden. Und nach der Feier des Passamahles beim letzten Mal Jesu vor seiner Verhaftung gehalten worden. Nun gibt es die Theorie, dass das Johannesevangelium einst aus einzelnen Blättern bestand und ein Windstoß diese Blätter durcheinander gebracht hat und beim Wiedereinsammeln seien sie nicht wieder in die richtige Reihenfolge geraten. So hat man einige Ungereimtheiten in der Abfolge der Erzählungen im Johannesevangelium zu erklären versucht, ist aber nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, wie die richtige Reihenfolge der Erzählungen sein müsste. Das ist bis heute so geblieben. Doch wenn man dieses 17. Kapitel allein liest und nicht wüsste, wo es steht, müsste man annehmen, dass hier der auferstandene Jesus kurz vor der Himmelfahrt redet. Es ist das Happy End, das eigentlich am Ende des Evangeliums stehen müsste. Stattdessen aber leitet es die Schilderung des Dramas ein. Die Verhaftung Jesu, das Verhör, seine Verspottung, seine Verurteilung und Hinrichtung, seine Bestattung. Zum Schluss wird Jesu Auferstehung erzählt, aber nicht als die Verherrlichung Jesu. Er bleibt ein einfacher Mann, den Maria Magdalena für den Gärtner halten kann. Er zeigt seinen Jüngern die Nägelmale und erst da erkennen sie ihn und er sagt zu ihnen: Selig seid ihr, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Am See Tiberias gar ist er wie ein Fischer, der am Lagerfeuer einen Fisch brät. Man könnte auch sagen, wie eine Mutter, die weiß, dass die Männer, wenn sie von der Arbeit kommen, Hunger haben und das Essen pünktlich auf den Tisch bringt. Nichts ist zu spüren von dieser Verherrlichung, von der Jesus hier in seinem Gebet spricht. Es scheint wirklich etwas durcheinander geraten zu sein im Johannesevangelium. Aber statt, wie die Forscher, nun zu versuchen, dies wieder in Ordnung zu bringen, wollen wir uns einmal auf diese durcheinander gewirbelten Blätter einlassen. Und lasst uns überlegen, was diese überlieferte Erzählweise, was deren Sinn ist. dass sie eben die Ordnung durcheinander bringt, die wir so normalerweise in unserem Leben haben. So gibt es ja seit uralter Zeit die Regel, dass man am Grabe eines Verstorbenen und anlässlich seines Begräbnisses nichts Negatives von diesem Menschen sagt. Auch ich versuche das in meinen Beerdigungspredigten. Ich versuche, das Leben des Verstorbenen zu deuten und zu verstehen als ein vollendetes Werk. Was an diesem Leben tragisch war, wird als Aufgabe verstanden, all das Schwere, das es galt, zu tragen. Das Schöne ist ein Grund für die Dankbarkeit. Und natürlich habe ich immer von unserer Hoffnung auf das ewige Leben durch Jesus Christus zu reden. Und für mich ist das nicht nur eine Hoffnung, wie man auch auf schönes Wetter hoffen kann, sondern wie es im Hebräerbrief beschrieben ist, eine Gewissheit. Das ewige Leben ist so gewiss, dass wir schon jetzt ganz anders leben können. Wir brauchen uns keine Schätze auf dieser Erde zu sammeln, denn wir haben unser Erbe bei Gott. Auch wenn wir hier auf der Erde von niemandem etwas erben sollten, wir sind Gottes Erben. Da erwartet uns viel, viel mehr Schönes und Besseres als hier auf der Erde. Was sind die Schätze dieser Welt wert, fragt Jesus. Du musst nur auf sie aufpassen, dass sie nicht von jemandem weggenommen werden, dass keiner sie stiehlt oder die Motten oder ähnliches Ungeziefer sie beseitigen. Du musst sie pflegen, damit nicht der Rost oder der Zahn der Zeit sie auffrisst oder die nächste Inflation oder ein Brand oder ein Börsenkrach. Sicherheit für unser Hab und Gut auf dieser Erde gibt es letztendlich nicht. Und da nützen auch noch so viele Versicherungen nicht. Wirklich sicher ist uns nur das ewige Leben. Aber was heißt nur? Das ist doch nicht wenig. Das andere alle müssen wir hier lassen, wenn unser Leben zu Ende geht. Und ob unsere Erben dann mit dem, was wir hinterlassen haben, etwas anzufangen wissen oder ob sie einen großen Container bestellen und alles wegschmeißen, das, weil es unmodern geworden ist, das ist eine andere Frage. Wieder eine andere, ob sie sich vielleicht darüber streiten. Wie wäre es aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unsere Abschiedsreden wie hier im Johannesevangelium nicht ans Ende eines Lebens stellen, am Grab, also halten, sondern mittendrin. Ich habe überlegt, Anlass könnte zum Beispiel ein Geburtstag sein. Und so etwas gibt es ja auch bei bedeutenden Persönlichkeiten. Da wird anlässlich eines Geburtstages zu einer Tagung eingeladen und alle Freunde und Arbeitskollegen kommen und halten Vorträge darüber, was dieser Mensch so alles geleistet hat. Nun habe ich schon ein paar Mal so etwas erlebt und fand diese Lobhudelei ziemlich unerträglich, da bei solchen Reden anlässlich eines Geburtstages wie bei einer Beerdigung die kritischen Seiten und Zeiten des Jubilars in der Regel ausgeklammert werden. Wenn man sie aber auch erwähnen würde, dann würde daraus ja eher eine Gerichtsveranstaltung als eine Feier. Richten aber über einen anderen Menschen sollen wir nicht, sondern dieses Gericht Gott überlassen. So lassen wir es also lieber ganz, denn das Gute zu nennen ohne das Negative ist unwahrhaftig. Und beides gehört zu jedem von uns, wenn wir ehrlich sind. Ich denke, wir dürfen das Johannesevangelium in anderer Weise uns zum Vorbild nehmen. Denn was Jesus hier sagt, das steht auch über unserem Leben seit unserer Taufe. Mit der Taufe, so einfach und schlicht sie auch verläuft, öffnet sich für uns der Himmel, das Reich Gottes, und der Glanz dieser anderen Welt fällt auf uns und umleuchtet uns. Lange Zeit haben Christen versucht, dies erfahrbar für uns zu machen, durch die Art des Baus und der Gestaltung unserer Kirchen. Denn jeder Raum, den wir betreten, der spricht ja auch zu uns. Und wenn es ein sehr hoher, großer Raum ist, dann fühlen wir uns selber klein, aber nehmen auch gleichzeitig etwas von der Größe und Erhabenheit dieses Raumes mit. Und so vermittelt er uns auch selbst ein Gefühl von Erhabenheit. Ich bin wer, wenn ich hier sein kann. Erst recht geschieht es, wenn die Kuppel oder die Decke oder die Wände golden bemalt sind und geschmückt mit vielen Kunstwerken der Maler und der Bildhauer. Wenn dann gar noch eine große Orgel erklingt und mit vielen Manualen, und so war ja heute auch schon sehr schön, aber so eine richtig ganz große, wie im Dom zum Beispiel, ja, dann ist der Eindruck vollkommen. Dazu kommen die prächtigen Gewänder dann zum Teil noch der Liturgen, ihre ernsten, festen Stimmen. Wie könnte man da nicht etwas spüren von der Herrlichkeit, der Macht und dem Reichtum Gottes? In solche Räume passt das 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich denke, Sie sind unter anderem von ihm und ähnlichen Texten in der Bibel inspiriert worden. Menschen haben ihr Bestes gegeben von ihrer Kunst und ihren Fertigkeiten, um von dieser Herrlichkeit Gottes uns ein Gespür zu vermitteln. Doch Menschen reagieren und empfinden unterschiedlich. Die einen so, wie eben beschrieben, die anderen lesen weiter und sagen, das alles hat mit diesem Jesus von Nazareth nichts zu tun. Das war ein Mann auf der Straße und auf der Wanderschaft, nicht in Königspalästen. Und ihrem Gold und ihrem Reichtum, damit hatte er nichts im Sinn. Darum können auch wir ihn nicht so ehren. So wurden solche schlichten Kirchen gebaut wie unsere hier, in Zeltform, als ein Zeichen, dass wir auf der Wanderschaft sind und im Gedächtnis an die Wanderschaft Israels durch die Wüste. Es ist mir immer wieder gesagt worden, die erste Marzahner-Zeit hieß hier Gummistiefelzeit und man fühlte sich wie in einer Steinwüste, weil außer Stein und Dreck da wohl noch nicht viel war hier. Und das ist es jetzt nicht mehr. Im Sommer ist es schön grün hier. Aber der Wunsch nach einem Zelt war wohl in der Gemeinde hier lebendig, als das Konzept für dieses Zentrum so Mitte der 80er Jahre ins Gespräch kam. Was für ein Gefühl vermittelt uns so eine Kirche wie diese? In unserer Kirche ist der Blick auf das Kreuz gerichtet, auf das Leid der Menschen. Der eine stemmt sich dagegen, der oder die andere, das ist offen vom Künstler gehalten, ist schon zusammengebrochen unter der Last, die auf ihm liegt. Darüber gab es bis vor kurzem den Blick in den Himmel, nach oben frei. Jetzt sehen wir unsere Glocke und je nachdem nur, wo man sitzt, kann man auch den Himmel noch sehen. In alten romanischen Kirchen ist das Kreuz nicht so schlicht und nach oben weisend. Da hängt oft der Gekreuzigte fast mitten im Raum. Seine Qualen sind deutlich abgebildet. Solch ein Kreuz wird auch Triumphkreuz genannt. Jesus ist erhöht, aber am Kreuz im Leid. Nichts wird da beschönigt. Auch in diesen Kirchenbauten sind Inspirationen aus dem Johannesevangelium eingeflossen. ein paar Seiten vorher, aus dem 12. Kapitel vielleicht, in dem es heißt, dass Jesus sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies sagt er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Und so ist es bis heute. Jesu Erhöhung in seinem qualvollen Sterben am Kreuz fasziniert uns Menschen und lässt uns zu ihm blicken, mehr noch als seine Erhöhung bei der Himmelfahrt. So ist das Kreuz bis heute das Symbol von uns Christen geworden, viel mehr noch als der Fisch, das erste Geheimzeichen der Christen, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, bedeutet es. Oder andere Symbole. Doch wer eine solche Kirche betritt, in der das Kreuz, in der das Leiden im Mittelpunkt stehen, der kann sich nicht schon fühlen wie im Himmelreich. Der behält Erdhaftung. Unser Architekt hat uns, als wir ihn zum 20-jährigen Jubiläum hier einluden, nicht der Architekt, der Künstler der Wand hier, Wieland Schmiedl, hat gesagt, eigentlich wollte er, dass hier roher Beton ist überall. Aber das hat die Gemeinde sich nicht gefallen lassen. So grau, wie damals die Häuser auch aussehen. Heute sehen sie nicht mehr so grau aus und da ist es auch, also mir ist schon sehr lieb, dass die Wände nicht so kahler Beton sind, wie man jetzt oft auch in Schulen oder anderswo sieht, in neu gebauten Häusern. So unterschiedlich also unsere Kirchen gestaltet werden, jede spricht auf besondere Art zu uns. Die Prächtigen, wie gesagt, mit ihrem Gold erzählen von dem Erbe, das uns auf uns wartet. Und die Schlichten erzählen von unserer Wanderschaft hier auf dieser Erde, die oft hart und auch qualvoll sein kann. Das Leben geht auch nach unserer Taufe auf dieser Erde hier weiter, sehr irdisch weiter. Aber wir dürfen den Himmel über uns offen sehen und danach streben, besser zu verstehen und zu erkennen, was uns mit unserer Taufe geschenkt wurde. Dieses Einssein mit Jesus aus Nazareth, mit Gott, unserem Schöpfer und mit Schwestern und Brüdern aus aller Welt, aus Stadt und Land. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie wirklich aus so weiter Ferne wie Treuenbrietzen und Papenbruch zu uns gefunden haben. Ich habe gedacht, ich stehe hier ziemlich allein, noch vor einer halben Stunde. Ja, danke, dass Sie gekommen sind und dies bezeugen. Amen.